Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
So, hallihallo, einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch allen gut? Yes, sehr schön. Wer genießt das heute wieder ein bisschen wärmer als die letzten Tage? Yes, sehr, sehr schön. Ja, hey, schön euch zu sehen. Es war eine richtig wertvolle Woche. Ich freue mich auf heute, auf den Morgen, auf das, was Gott einfach sprechen möchte. Und ja, es ist schön, dass ihr, ich hatte eine lebendige Woche. Ich habe die Hälfte meiner Haare verloren. Man könnte jetzt sagen, ich bin in meinen 30ern angekommen, aber das stimmt auch nicht ganz, mein Spaß. Die Leute fragen mich immer, hey, und kurze oder lange Haare, was ist cool? Was hast du gelernt? Und das, was ich dann immer den Männern sage, ist, wenn es dir möglich ist, dass auch mal lange Haare wachsen, weil du wirst deine Frau viel, viel besser verstehen. Du wirst es sehr wertschätzen, wenn es im Sommer 30 Grad ist und du mit ihr essen gehst und sie offene Haare hat, weil ich weiß, wie heiß es unter offenen Haaren ist. Und gleichzeitig im Winter, ich verstehe es, wie lang und aufwendig es ist, lange Haare zu waschen, zu warten, bis die trocknen. Wenn ich mit nassen Haaren schlafen gegangen bin, dann war ich immer krank. Du fragst dich, ich war nie krank über den Winter, ich habe auch immer eine Cap getragen, deswegen, nein, Spaß ist. Ich habe was Cooles mitgebracht heute Morgen und freue mich, in Gottes Wort reinschauen zu dürfen. Keine Sorge, ich werde nicht über Haare reden, sondern nicht über Simpsons, sondern über was anderes. Und ich möchte am Anfang noch beten und dich einladen, dich nach einem Reden Gottes zu wünschen. Wer wünscht sich, dass Gott heute Morgen in dein Herz reinredet? Wer wünscht sich eine Begegnung mit Gott? Wer wünscht sich eine Erfrischung aus seinem Wort? Okay, dann lass uns beten und dann schauen wir rein. Jesus, ich danke dir für einen wunderbaren Morgen, den du uns schenkst. Danke für die Zeit, die wir gemeinsam haben dürfen. Danke für eine Familie, die wir sind, für dein Wort, das du uns gegeben hast, das uns bewegt, verändert und dir ähnlicher macht. Und so laden wir dich ein. Herr, komm du, sprich du und verändere unsere Herzen. Lass uns verändert nach Hause gehen. Dafür danken wir dir und dazu laden wir dich ein, Jesus. Amen. Ja, wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du gerne mal aufschlagen. Ich habe eine Folie dabei, aber tatsächlich nur die Stelle, wo es steht und nicht den Text. Deswegen, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du die aufschlagen. Es sind zwar Ferien, aber es ist gut wie in der Schule, wenn man ein bisschen mitarbeiten darf. Gell? Nee, und zwar folgende Geschichte. 4. Mose 13. Möchte ich eine Kleinigkeit lesen. Wir werden uns ein paar Stellen anschauen. Und worüber ich heute sprechen möchte, ist über das über ein würdiges Denken und einen edlen Charakter. Weil ich glaube, in dieser Sache liegt ein Schlüssel, den Gott uns mitgeben möchte. Und der wichtig sein wird auch irgendwo für dein Leben. Und so lass uns mal reinschauen in 4. Mose 13, Vers 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Kindern Israel geben will. Je ein Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, lauter Fürsten. Israel ist kurz davor, das versprochene Land einzunehmen und Mose bekommt die Aufgabe, aus den ganzen Stämmen Fürsten rauszusuchen, die das Land auskundschaften werden. Und das macht er, das machen sie und dann lass uns weiterschauen, ab Vers 25. Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste Paran nach Kadesh. Erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das hier ist seine Frucht. Aber das Volk, das in dem Land wohnt, ist stark, und die Städte sind befestigt und sehr, sehr groß. Und wir sahen dort auch Enaks Söhne, was große Leute sind. Es wohnen die Amalekiter im Land des Südens, die Hittiter, die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kanaiter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordans. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, auch einer der Spione, gegen Mose und sagte: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Vers 32. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israels böse Gerichte auf und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Größe. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen. Wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Und dann gibt es zwei Spione und da noch Kapitel 14, 6 bis 10. Und Josua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jefuns, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, würde er uns dieses Land bringen und uns geben ein Land, in dem Milch und Honig überfließt. Fallt nur nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das sagte die ganze Gemeinde, man solle sie steinigen. Eine interessante Geschichte. Und was ich so spannend finde, ist, das sind 12 Männer, die werden auserwählt und hingeschickt. Die sind alle im gleichen Volk aufgewachsen, haben die gleichen Geschichten von klein auf gehört, haben die gleichen Dinge im Land gesehen, die gleichen Früchte gegessen, die klitzegleichen Verheißungen von Gott bekommen. Und dennoch gibt es 10 Stück, die sagen, es ist uns auf gar keinen Fall möglich. Und es gibt 2 Stück, die sagen, nee, wenn Gott es sagt, dann ist es uns möglich. Wie ist es möglich, dass Menschen in der komplett gleichen Situation sind, aber später total unterschiedliche Ergebnisse rauskommen? 10 Spione, die sagen, auf keinen Fall gehen wir in dieses Land. Und 2 Stück, die sagen, lass uns das machen. Es gehört uns. Und ich glaube, ein entscheidender Faktor bei der Sache ist die Art und Weise, wie wir denken, was wir denken und was unser Charakter ist. Denn Gott kann uns die besten Verheißungen, Versprechen geben, aber wenn die sich irgendwo nicht mit unserem Denken und mit unserem Charakter tragen, dann ist es wie eine Frucht, die nicht aufgehen wird. Und ich sag mal, da beginnt genau die Reise für uns Christen, nämlich dass Gott an unserem Charakter schleifen möchte, arbeiten möchte. Und Charakter, das ist so eine Sache, darüber spricht die Bibel sehr viel, aber man kann es nicht durch ein simples Gebet bekommen. Du kannst nicht, wie so bei anderen Sachen, wo die Bibel dann sagt, du kannst nicht zu jemand hingehen und per Handauflegung oder für einen Segen wird dein Charakter geupdatet und auf einmal denkst du ganz anders, sondern es ist ein Prozess, der geschliffen wird, Tag für Tag, Entscheidung für Entscheidung. Und oft sind es genau die Momente, in denen du nervlich am Ende bist, wo dein Kind dich zum 5. Mal fragt, ob es jetzt endlich dieses Mauern haben darf und das eigentlich schon längst geklärt ist und du wenig Schlaf hattest. Und genau in diesen Momenten ist es, wo der Charakter geschliffen wird und rauskommt. Winston Churchill, dieser berühmte, bekannte Politiker, hat ein sehr interessantes Zitat gebracht, das ist sehr gut auf den Punkt bringt. Nämlich Charakter zeigt sich in den großen Momenten, aber er wird in den kleinen geformt. Und wie essentiell die Art und Weise, wie wir denken und was auch unser Charakter ist, wie wichtig das für uns ist, möchte ich noch mit einer zweiten Geschichte anschauen und dann schauen wir rein, was wir daraus lernen können. Dazu Lukas 8 darfst du aufschlagen und hier, dieses Mal habe ich die Stelle dabei, dürft auch mitlesen, falls die ihre Bibel nicht dabei haben. Es ist das Gleichnis, das Jesus erzählt, als er mit seinen Jüngern und vielen Leuten unterwegs ist und er gibt Beispiele, Gleichnisse und Parabeln sind letztendlich Geschichten, in denen Jesus himmlische Wahrheiten verpackt, aber so, dass sie nicht jeder direkt checkt. Deswegen schauen wir mal rein. Also Vers 4. Lukas 8, Vers 4. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen, seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und da haben wir einen kleinen Sprung in Vers 11. Das aber ist das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an den Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel, nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind, sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Aber was unter die Dornen fiel, sind die, die es hörten und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und spannend unter den Freuden des Lebens und bringt keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, jetzt kommt sie, das Wort hören, behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Für mich stellt sich hier eine spannende Frage. Lass uns mal weiter raus und überlegen, okay, was ist das Kraftvollste, was ist das Kraftvollste auf der Welt, das sogar das Universum geschaffen hat? Die Bibel sagt, das Kraftvollste, was ewig besteht, ist das Wort Gottes. Und wenn wir reinschauen in die Bibel, dann sehen wir, das Universum wurde geschaffen, weil Gott gesprochen hat. Das heißt, das Kraftvollste, was die Welt, was die Universum, was jemals gegeben hat und gesehen hat, ist das gesprochene Wort Gottes. In dem Gleichnis heißt, der Samen ist das Wort Gottes. Wie kann also das Kraftvollste, das ausgesät wird, seine Kraft verlieren und stecken bleiben? Wie kann das kraftvolle Wort Gottes, das über dein Leben ausgesprochen wird, stecken bleiben und nicht Frucht bringen, obwohl es eigentlich das Kraftvollste ist? Und das Gleichnis zeigt uns hier einen wichtigen Faktor, nämlich der Boden ist entscheidend. Und der Boden, Lukas spricht ja am Ende, wer ein edles und feines Herz hat. Und ich möchte es mal in die Richtung nehmen, da steckt weitaus mehr dahinter, aber ich möchte vor allem mal in die Richtung, die Art und Weise, wie wir denken und mit unserem Charakter reingehen. Wenn du eine Entscheidung für Jesus triffst, dann ist dein Leben wiederhergestellt. Du kommst, ich sag mal, in den Himmel. Aber wir wissen alle, dass es ein lebenslanger Prozess ist, in dem Gott unseren Charakter und unser Denken schleift. Die Bibel spricht in Römer 12, Vers 2 davon, dass wir unser Denken erneuern sollen, dass wir es nicht der Welt anpassen sollen, sondern unser Denken erneuern sollen nach seinem Wort, damit wir seinen Willen erkennen oder damit seine Frucht von unserem Leben zu tragen kommt. Das heißt, da steckt ein Prozess hinter, den wir bewusst eingehen müssen. Und das ist nicht immer einfach. Ich habe mal eine simple Frage für dich. Wie redest du, wie denkst du und wie handelst du, wenn du alleine bist? Wenn dich niemand sieht, wenn dich keiner mitbekommt, wenn du nur für dich bist. Was sind die Gedanken, die Taten, die dann passieren? Und das ist sehr wahrscheinlich irgendwo, wo, wie du bist. Und genau da setzt Gott an, genau da möchte er an uns arbeiten. Und das Herausfordernde ist, dass Gottes Wort da gezielt in unser Leben reinsprechen möchte, an uns, an unserem Charakter, an unserem Denken arbeiten möchte. Und das ist ein Prozess, das ist manchmal unbequem. Und heutzutage ist es sehr modern und dazu neigen wir sehr. Ich suche mir in der Bibel die Sachen raus, die mir passen und passe Gottes Wort zu meinem Lebensstil an. Und dann habe ich Bestätigung und dann ist es fein und dann gehe ich die Richtung. Aber so funktioniert es nicht. Sondern Gottes Wort soll mein Lebensstil anpassen. Nicht ich passe Gottes Wort an, sondern es passt mein Lebensstil an. Und da braucht genau, ich sag mal, da ist es manchmal unbequem und da möchte Gott rein arbeiten. Gott sucht nicht nach Leuten, die einfach nur sein Wort kennen, sondern die sein Wort widerspiegeln. Denn was ist, oder wer war Jesus? Jesus war Gottes Wort in Fleisch und Blut. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Wenn wir Jesus ähnlicher werden in unserem Wandeln, dann reflektieren wir Gottes Wort in unserem Leben. Leute schauen dein Leben an und können darin die Handschrift Gottes entdecken, sein Wort. Und wer war letztendlich Gottes Wort, Jesus in Fleisch und Blut. Wir dürfen Jesus ähnlicher werden. Das ist das Ziel, wo Gott uns mit hinnehmen möchte. Und ein wichtiger Punkt ist genau eben dieses Denken. Denn am Anfang, immer wenn Gott spricht, ist es eine Realität, die er formt. Und bei 4. Mose 13, Vers 1 und 2, da ist eigentlich die ganze Geschichte in den ersten zwei Versen schon erzählt. Nämlich Gott spricht, gebt mir Spione, die sollen erkunden und denen will ich das Land geben. Wenn Gott spricht, ist es nicht ein Vorschlag oder eine Idee, sondern es ist eine Realität. Zwei Spione haben es gedacht, Josua und Kaleb. 10 andere haben so nicht gedacht. Die haben ihre eigenen Gedanken gedacht, die haben Lügen geglaubt, ey, wir sind Heuschrecken. Gott hat sie nicht als Heuschrecken geschaffen, sondern als sein Ebenbild. Die haben Lügen geglaubt und deswegen haben sie irgendwo, ich sag mal, wurde das, was Gott eigentlich in ihr Leben reingesprochen hat, wurde genommen. Das heißt, Gott möchte uns herausfordern, möchte in unserem Denken anfassen, schauen, okay, wie schaffen wir es oder wie können wir an einen Ort hingehen, an dem Gott mein Denken bearbeitet, dass es ihm ähnlich wird und ich anfange, die Wahrheiten, die er über mich ausgesprochen hat, dass ich in denen entlanglaufe und die auch zum Tragen kommen dürfen. Und dazu fällt mir eine kleine Geschichte ein. Ich hab mittlerweile mehrere Neffen und eine Nichte und die sind 3 Jahre und 1 Jahr. Gut, die 1 Jahr sind, die werden jetzt noch nicht so viel machen, aber die 3 Jahre sind, die wachen morgens auf und fragen dann, okay, Mama, was ist heute dran, was darf ich anziehen? Außer meine Nichte, die tut schon vorschreiben, was er anzieht. Die sagt schon, ich ziehe das Kleid an und die Perlenkette. Aber mein Neffe definitiv nicht. Und das ist total normal, das ist ja auch irgendwo süß und kindlich, dass so das Kind fragt, okay, Mama, was darf ich heute anziehen? Was gibt's heute zum Essen? Was machen wir heute? Das ist cool. So, aber jetzt stell dir vor, du bist Eltern und dein Kind studiert, ist Mitte 20. Und jetzt ruft dich jeden Morgen an und sagt, hallo Mama, guten Morgen, was darf ich heute anziehen? Was kann ich mir zu essen machen? Und was steht heute an? Und ihr lacht. Spannend aber, dass mir manchmal, ich sag mal, ihr lacht, warum lacht ihr? Weil irgendwo macht es keinen Sinn, weil es soll ja ein gewisser Reifeprozess stattfinden. Und genau so einen Reifeprozess braucht es auch im Glauben. Und die Sachen, die du, ich sag mal, als du frisch im Glauben gekommen bist und du da an die Hand genommen wirst und lernst, ey, das ist fein und gut, aber irgendwann darfst du weiter wachsen. Und mir soll nicht das Kindsein ablegen, aber das Kindliche irgendwie doch schon irgendwo. Und eine interessante Sache, worüber die Bibel immer wieder spricht, ist dieses Prinzip von Milch und Fleisch. Und es ist in Hebräer, ich habe euch die Stelle mitgebracht. Und letztendlich spricht hier der Schreiber davon, dass in die Gemeinde gekommen ist, um denen eigentlich richtig tiefe Lehre mitzugeben, sozusagen Fleisch. Aber stattdessen findet er sie und was sie brauchen, ist Milch. So Basic-Sachen. Und was ist der Unterschied zwischen Fleisch und Milch? Milch ist Nahrung, die wurde schon konsumiert, die hat schon jemand für dich verarbeitet, die wurde schon zubereitet und du kannst sie direkt konsumieren, du musst nicht mal kauen. Das ist Milch. Fleisch hingegen, du musst in den Laden gehen oder in den Hühnerstall vom Nachbar. Spaß ist nicht. Du musst in den Laden gehen. Mein Nachbar hat keinen Hühnerstall, genau deswegen. Du musst in den Laden gehen und das Fleisch dir holen, zubereiten. Du musst es dir in passende Stücke schneiden. Du würzt es, du präst es an. Du tust noch Zutaten dazu holen. Dann fängst du an, in kleine, mundgerechte Stücke zu schneiden. Und dann, wenn es im Mund ist, du musst es kauen. Je nachdem, wie gut du es angebraten hast, ein bisschen länger, ein bisschen weniger. Und du merkst, da steckt Arbeit dahinter. Da steckt zu viel dahinter. So, versteht mich nicht falsch, sondern gib meinen Punkt mit. Es ist schön, Sonntagmorgens hier zu sein und ich liebe unsere Gemeinde und auch was für eine wunderbare und tiefe Lehre haben, was für einen wirklich, wirklich guten Punkt auch Frank gesetzt hat mit seiner Predigt, mit einem Gott, der nicht in eine Hosentasche reinpasst. Wir genießen, ich sag mal, sehr gute und tiefe Predigten und Lehre auch sonntagmorgens hier. Und das ist schön. Und egal wie Schwarzbrot oder wie tief oder wie schmackhaft so eine Predigt morgens ist, irgendwo, ich will nicht sagen, dass sie basic ist wie Milch, das nicht, aber das Prinzip von Milch, da war jemand vor dir, der hat sich die Sachen angeschaut, der hat es verdaut, der hat es zubereitet und darfst du jetzt hier hinsetzen und das einfach genießen. Du musst nicht mal kauen, sondern du bekommst die Lehre direkt schön aufgewärmt rein. Fleisch dagegen, und dazu möchte ich uns herausfordern, und da tut auch der Schreiber von Hebräer hingehen, das ist unsere Aufgabe. Wie sieht es aus? Du musst jetzt nicht heute in den Laden gehen und dir ein Stück Fleisch holen, sondern ich möchte symbolisch benutzen, nämlich für die Bibel. Du nimmst dir die Bibel, schnappst dir ein Kapitel oder einen Brief oder ein Thema und holst dir die Sachen dazu raus. Und am Anfang ist es so ein Riesending. Du verstehst manche Wörter nicht. Die benutzen irgendwelche Begriffe, die du noch nie gehört hast. Irgendwelche Ortschaften, wo du nicht weißt, ob das Namen sind für Menschen oder ob es tatsächlich Ortschaften sind. Und du musst anfangen, dran zu arbeiten. Und du schaust dir die verschiedenen Sachen an und du zerlegst. Okay, Moment mal, das ist gerade nicht relevant für mich. Okay, das hier ist spannend. Oh, okay, hier legt Gott seinen Finger auf mein Herz. Das ist ganz schön unbequem. Oh, eigentlich die Stelle wird jetzt nicht mein Lieblingsvers sein, aber okay, wie gehe ich damit um? Und es arbeitet. Und was passiert? Wir fangen uns damit zu beschäftigen. Es beschäftigt mich in meinem Denken. Ich denke drüber nach. Ich suche nach Lösungen. Ich vergleiche Sachen. Und was passiert? Es gestaltet mein Denken. Und was mein Denken gestaltet, gestaltet irgendwo, okay, wie ich denke, ich lerne Gottes Wesen kennen, was sind seine Gedanken, was tut er. Und aus dem Denken, dieses typische Prinzip, aus dem Denken kommt Handeln und aus unserem Handeln kommen Gewohnheiten, die wiederum den Charakter formen. Und deswegen ist so wichtig, dass mir schön und gut, wenn du gute Leute auf Instagram und so abonniert hast und die richtig coole Reels mit für dich machen, wo die super Thema richtig schön dargebracht wird und mit schönen Slides, wo richtig gute Sachen sind. Aber verpasst es nicht, dass du selbst die Mühe machst, in Gottes Wort reinzuschauen, drin zu arbeiten und dass diese Prozesse dein Denken gestalten dürfen. Weil es wichtig, weil wenn wir nicht Gottes Wesen kennen, nicht seine Gedanken, dann laufen wir so schnell in Gefahr, genau das zu machen, was die 10 Spione gemacht haben und dann später auch das ganze Volk Israel. Wir glauben und denken irgendwelche Lügen, weil wir keine Ahnung haben, was die Wahrheit ist, die Gott eigentlich über mich denkt und spricht. Und das ist nicht das, was für uns dran ist. So, deswegen, wer wird die Woche irgendwann mal Fleisch essen? Okay. Sehe schon alles Vegetarier hier. Spaß. Ja, noch ein paar Kleinigkeiten möchte ich mitgeben. Und zwar die Frage mit dem Gleichnis, okay, wie kann ich ein guter Boden sein? Die Frage, die sich daraus gibt, ist nicht, okay, bin ich ein guter Boden? Ist mein Herz, ist mein Charakter, mein Sein, ist es ein guter Ackerboden für Gottes Wort? Sondern die Frage sollte vielmehr sein, okay, wie kann ich noch mehr zu einem besseren Ackerboden werden für Gott? Wie kann ich sicherstellen, dass wenn Gott Wahrheiten über mein Leben ausspricht, wenn er sein Wort sät, dass es nicht Kraft verliert, sondern dass es wachsen darf, dass es volle Frucht tragen und ertragen kann. Und dazu braucht es eben genau diesen sauberen, schönen Boden, ein Denken, ein würdiges Denken, wo man Gedanken denken, wie Gott sie denkt und ein Charakter, der mit dem Ganzen abgegradet ist. Weil was passiert? Stell dir mal vor, du denkst zwar, oder mach mal andersrum, du hast zwar einen sehr edlen Charakter, aber irgendwo hast du keine Ahnung, was Gottes Gedanken sind und denkst vielleicht total minderwertig von dir. Dann hast du zwar irgendwo was, wo Gott dran arbeiten darf, aber irgendwo bleibst du auch stecken. Weil vielleicht hatten die 10 Spione einen edlen Charakter, aber sie kannten Gottes Gedanken nicht. Auf der anderen Seite, was bringt es dir, wenn du die besten Gedanken hast, alles genau weißt über Gott, aber dein Charakter absolut eklig ist? Du wirst zwar die richtigen Sachen sagen, du wirst zwar Leuten die passenden Ratschläge zum passenden Zeitpunkt geben, aber wahrscheinlich auf eine Art und Weise, wo das sehr verletzend ist. Und du hast zwar gut gemeint, aber es richtet mehr Schaden als Gewinn an, weil deine Gedanken gut sind, aber die Art und Weise, der Charakter dazu nicht passen. Und es ist beides so wichtig, dass wir das haben, dass wir verstehen, okay, wie dürfen wir denken, was sind Gottes Gedanken, und mein Charakter soll Gott widerspiegeln. Ich finde es so schade an der Stelle manchmal. Ich bin auf vielen Jugendfreizeiten und Camps und auch immer wieder mal so sonntags unterwegs und lerne verschiedene Leute kennen, die wirklich gut mit Gott unterwegs sind. Und manchmal habe ich dir, dass ich dann auch einen Input machen darf, so wie heute. Und im Anschluss redest du mit Leuten und ich finde es faszinierend. Und manchmal auch ein bisschen schade. Weil manchmal kommst du mit Leuten in Kontakt und du bist absolut beeindruckt von dem, was sie alles wissen über Gottes Wort. Und du gibst ihnen einen Begriff über Treue oder über Ehe oder über sonst irgendwas und die können dir das ganze Thema wunderbar rausarbeiten und wissen von allem die Fakten, die ganzen Bibelstellen und können dir ganz genau erklären, wie das Prinzip von Gott da aussieht und so weiter und so fort. Und denkst dir, wow, die wissen so viel über Gottes Wort, die Person sollte auf dem Camp den Input machen, die Person soll das und das machen. Und dann hast du mit der Person mehr zu tun und du bekommst den Lebensalltag von der Person mit. Und du siehst, okay, wow, die Person weiß zwar alle Prinzipien von Zehnten geben und Großzügigkeit, aber das ist die geizigste Person, die ich kennengelernt habe. Oh, die ist so nachtragend. Oh, die kann zwar die ganzen Prinzipien von Ehe und Treue und Hingabe von Gott und ah, der Mann ist der Frau übergestellt, aber der Mann soll sich aufopfern wie Jesus für die Gemeinde. Kann er alles und gleichzeitig siehst du die Ehe und denkst dir, boah, wie funktioniert das? Und da wieder der Punkt, ey, Gott sucht nicht nach Menschen, die einfach nur Gottes Wort kennen, sondern Gott ist auf der Suche nach Menschen, in denen Gottes Wort widerspiegelt wird. Und unser Wunsch, unsere Einladung von Gott ist, dass wir ein Leben leben, das sein Wesen, sein Charakter widerspiegelt. Das ist unsere Aufgabe. Und eine spannende Geschichte, die ich noch dazu mitgeben möchte, und dann darf auch die Band langsam vorkommen. Wo habe ich sie? Genau hier. Und das ist von der Missionarin Dr. Helen Roseware. Kennt ihr wer? Okay. die Person, ich habe die Geschichte von ihr die Woche gelesen, bin durch Zufall drüber gestoßen, habe mir so, hey, witzig, dass ich mich gerade für das Thema vorbereite. Ihre Lebensgeschichte passt wunderbar, weil ihr Leben und die Geschichte von ihrem Leben wunderbar, ich sag mal, einen edlen Charakter zeigt, ein echt himmlisches Denken und irgendwo einen noblen Lebensstil, der einfach Gottes Wesen widerspiegelt. Und diese Dame ist in England geboren und wollte Missionarin werden oder hat als Kind oder dann, als sie herangewachsen ist, aufs Herz bekommen, dass sie Missionarin werden sollte. Also wird sie Ärztin, um später in Afrika als Ärztin und Missionarin unterwegs zu sein, nicht den Leuten geistige Nahrung geben kann, sondern ganz praktisch helfen kann. Und so ist sie in Kongo, ist dort als Missionarin und allerdings, obwohl sie auf Gottes Reden gehört hat und hingezogen ist, ihrer Berufung gefolgt ist, kommt sie da in einen der schwersten Zeiten vom Kongo. Nämlich in die Kongo-Krise, wo die ganzen Bürgerkriege und Sachen stattfinden, 1964. Und während diesen Kriegen wird sie von Rebellen gefangen genommen. Und sie ist eine weiße Engländerin. In ihrer Gefangenschaft wird sie missbraucht, wird sie übelst zugerichtet, sehr herablassend behandelt und, ich sag mal, erlebt eine sehr, sehr schwere Zeit. Irgendwann, nachdem die Krise vorbei ist, kommt sie wieder raus, geht wieder nach Hause nach England und tut sich wieder erholen, regenerieren. Und als sie dann wieder regeneriert ist, erinnert sie sich daran, ey, Gott hat mich gerufen, Missionarin und Ärztin zu sein. Und sie beschließt, wieder in dieses Land, in Kongo zu gehen und wieder eine Kinderstation aufzubauen und wieder den Leuten dort zu dienen. Und sie geht da wieder rein. Und das ist so spannend, weil die Dame hat das Schlimmste erlebt und sie ist nicht nachtragend, oder denkt sie jetzt, oh, nie wieder, sondern sie erinnert sich an das Wort, das Gott ihr gesprochen hat. Und sie geht hin und ist, bringt dort einen Segen und ist dort vor Ort und baut wie eine Station auf. Und das ist, ich finde mal, ein absolut nobler Charakter. Wenn du denn siehst, Menschen, ob sie Jesus kennen oder nicht, die stellen Fragen und fragen sich, okay, wie kann das sein, dass eine Person so schlimme Dinge erlebt hat an diesem Ort und wieder zurückgeht und nicht nachtragend ist, sondern wieder raus investiert, wieder reingibt, ihr Herz gibt. Und das ist genau der Punkt, ich sag mal, die Frucht, von der Gott spricht, die er in unserem Leben reingeben möchte, nämlich dass seine Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird. Dass wir ein Lebensstil leben, in dem nicht wir am Ende gut dastehen, sondern Gottes Herrlichkeit. In Matthäus 5,16 ist es, glaub, oder lass mich keinen Blödsinn erzählen, ich muss es nochmal nachschauen. Genau, Matthäus 5,16, da steht, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die sollen unserem Vater im Himmel preisen, nicht dich. Es geht um Gottes Herrlichkeit, nicht um deine Herrlichkeit. Und das ist eine Herausforderung auch für uns. Nämlich, wenn du strikt mit Gott hinterherläufst, ihm klar nachfolgst, dann wird es nicht überall Applaus geben, obwohl Gottes Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar sein wird. Weil nicht jede Person auf der Erde liebt Gottes Herrlichkeit. Und du wirst zwar geniale Dinge tun und Gott wird eine wunderbare Geschichte in deinem Leben schreiben, aber nicht überall wird es Applaus geben. Und gleichzeitig, es geht aber nicht darum, dass du Applaus bekommst, sondern darum, dass es um Gottes Herrlichkeit geht. Das ist ein Unterschied zwischen deiner und Gottes Herrlichkeit. So oft denken wir, okay, es geht um meine Herrlichkeit. Und wenn ich Gott nachfolge und seine Frucht in meinem Leben tragen darf, dann wird es meiner Familie gut gehen. Ich werde eine wunderbare Karriere haben. Ich werde mein Traumauto irgendwann fahren. Und dann werden Leute kommen und sagen, hey, wie funktioniert das? Und dann kann ich Gott alle Credits geben und ich bekomme dabei auch Applaus. Nee, das ist nicht ganz so. Gott kann vielleicht die Geschichte so schreiben, aber es geht nicht um deine Herrlichkeit, sondern um seine Herrlichkeit. Und die wird dir vielleicht nicht immer schmecken. Vielleicht wird sie dir auch manchmal überhaupt gar nicht herrlich aussehen, so wie bei der Missionarin. Aber es wird Gott am Ende verherrlichen. Und so sind wir wieder hier in der Situation. Die Spione hatten eine Situation und Gottes Wort. 10 Spione. Und das ganze Volk Israel, die haben die Wahrheit Gottes, die Frucht durfte nicht zum Tragen kommen. 2 Spione, Kaleb und Josua, die schon. Du bist heute hier und du hast deine Lebenssituation. Deine Situation heute plus Gottes Wort ist hier. Und was daraus wird in was weiß ich, wie viele Jahren. Hey, das liegt höchstwahrscheinlich an dem Ackerboden, wo Gottes Wort heute reinsehen darf. Und bei der einen Sache, oh, ich weiß, Gott wird eine Geschichte schreiben, es wird um seine Herrlichkeit gehen, vielleicht wird mir nicht alles passen und nicht alles schmecken, aber ich weiß, am Ende wird es gut sein und Gott verherrlichen. Und bei der anderen Sache, ja, ich mache mein eigenes Ding, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, ich mache mein Ding, mir ist egal, auch was Gott sagt. Ey, vielleicht wird das eine oder andere schmecken, aber eins weiß ich, am Ende, es wird weder Gott noch dir gut tun, wo du rauskommst. Und deswegen, heute in die Situation, wo du bist, möchte ich wissen, hey, deine Situation ist hier und ganz egal, wie die aussieht, Gott spricht Worte drüber aus. Gott hat gesprochen. Wie in dem Gleichnis, der Sämann hat gesät. Die Samen sind gesät. Und wie präsentieren wir unser Leben? Darf Gott mein Denken, darf er meinen Charakter verändern, damit es ein guter Ackerboden ist, uns volle Frucht bringen kann? Nicht für meine Herrlichkeit, sondern für Gottes Herrlichkeit. Dass am Ende Leute auf mein Leben schauen, so wie bei der Missionarin, und feststellen, wow, Gott schreibt eine Geschichte. Und er ist dabei. Und ich möchte uns einladen, aufzustehen. Und wir werden gleich noch in den Lobpreis gehen. Und zwei Reaktionen möchte ich uns mitnehmen. Die eine machen wir erst nach dem letzten Song, aber die eine Reaktion ist die, ich möchte dir die Chance geben, dass du klar eine Entscheidung triffst und sagst, Jesus, ich kenne dich vielleicht noch nicht so gut, aber was ich verstanden habe, ist, ich möchte ein Leben nicht ohne dich leben und ich möchte sicher gehen, dass mein Leben ein guter Ackenboden ist für dein Wort. Dass das, was du sprichst, wachsen kann. Und dass ich, wenn ich hier auf der Erde nicht mehr bin, mir sicher sein kann, dass mir meine Sünde vergeben ist und ich im Himmel sein darf mit dir. Ich möchte klare Sache mit Jesus ziehen. Und du hast es bisher noch nicht getan oder bist da irgendwo in Kompromissen gelaufen. Und heute ist ein Tag, wo du merkst, okay, Gott spricht in mein Herz und er hält seinen Finger drauf und er möchte nicht aus diesem Gebäude rausgehen, ohne dass ich das mit Gott geklärt habe. Dann darf sich das Gebetsteam mal bereit machen. Die stehen hier vorne am Kreuz mit roten Bändel. Und ich möchte dich einladen. Triff eine klare Entscheidung heute. Lass diesen Moment nicht verfallen, sondern geh zum Kreuz, schnapp dir jemanden mit dem roten Bändel und sag, so sieht's aus, ich kenne Jesus noch nicht, aber ich möchte heute eine klare Entscheidung treffen. Weiß nicht genau, wie das ganz genau aussieht, aber ich habe Gottes Reden heute gehört und ich möchte darauf reagieren. Ey, dann sei weise und reagier drauf. Weil was haben wir gelernt? Gottes Reden ist wertvoll. Wenn er zu dir spricht, ey, dann reagier drauf. Das ist die eine Sache. Das Gebetsteam darf sich gerne schon bereit machen. Und die andere Sache ist, wir werden jetzt gleich in den Lobpreissong reingehen. Danach werde ich nochmal vorkommen. Wir möchten noch eine weitere Reaktion machen. Alles hat damit angefangen, in oder generell, wie die Welt entstanden ist, aber auch in 4. Mose 13. Gott sprach. Und das hat er gesagt. Und auch heute Morgen, Gott wird sprechen. Und du bist hier mit deiner Lebenssituation, aber was spricht Gott? Vielleicht kennst du all deine Umstände und all deine Fakten, aber es ist so viel entscheidender zu wissen, was spricht Gott. Und während dem nächsten Song, hör mal hin, was spricht Gott? Und vielleicht nicht nur speziell für dich, sondern für deinen Nachbar oder für jemanden aus deiner Reihe. Weil wir werden dann nachher, am Ende, möchten wir uns noch gegenseitig segnen. Und jetzt bewusst hinhören, okay, was spricht Gott? Und das möchte mir der anderen Person dann zusprechen, Worte des Lebens, ermutigen. Und wir wollen schauen, welche Geschichten Gott schreibt. Klingt das gut? Okay, dann streck dich mit mir aus. Und Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du sprechen möchtest. Und Herr, sprich du heute, morgen, jetzt in unser Leben rein. Da, wo jeder ist, du kennst es heute, du kennst die Situation, du kennst die Umstände. Oh, du kennst die ganze Herausforderung, Jesus, aber was wir kennen wollen, ist dein Wort und deine Gedanken möchten wir denken. Und dein Denken soll unser Handeln und unseren Charakter formen. Jesus, und so lad mir dich ein, dass du jetzt sprichst, während dem nächsten Song. Sprich in unser Leben, sprich in mein Herz, schenk Bilder, schenk Visionen, schenk Eindrücke. Wir sind offen, wir sind hungrig. Ja, Jesus, Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.